Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell an einem spannenden Tag, wo jetzt jeder darauf wartet, wem Alexander Van der Bellen nach dem Scheitern von Blau-Schwarz und nachdem Herbert Kickl das Scheitern eingestehen musste und den Regierungsbildungsauftrag zurückgegeben hat, jetzt einen neuerlichen Regierungsbildungsauftrag geben würde. Und zu diesem spannenden Duell, wie immer am Donnerstag, darf ich Veronika Bornmehner begrüßen. Hallo Veronika, sie ist eine linke Publizistin. In SPÖ, aber eher weit links in der SPÖ, kann man das sagen?
Das ist immer eine Frage des Ortes, wo man gerade steht, würde ich sagen.
Das stimmt natürlich immer. Und andererseits Leo Lugner, er ist FPÖ-Politiker und die FPÖ steht rechts. Wie weit rechts er steht, kann er uns erzählen oder nicht erzählen.
Hallo.
Hallo. Ich fange mit dir an, Leo Lugner, weil natürlich, man muss schon sagen, Herbert Kickl hat halt wochenlang getönt, wahnsinnig, kriegt den Regierungsbildungsauftrag nicht. Ich würde das viel konsequenter und rascher und besser und überhaupt machen als Nehammer und Babler und ich glaube alles, was kreucht und fleucht. Ne, jetzt hat er verhandelt und so ganz rasch und flockig, locker, leicht ist es doch nicht geworden, weil gestern musste er das Scheitern eingestehen und den Regierungsbildungsauftrag zurücklegen. Was ist da passiert?
Es ist so, dass die ÖVP offensichtlich nicht ernst zu nehmen an einer Regierung mit Herbert Kickl und der FPÖ und Veränderung für Österreich, positive Veränderung interessiert war. Dort geht es ausschließlich darum, so weiter wie bisher. Alles andere, was dort irgendwelche Politiker von sich geben, sind leere Floskeln. Wir wollen natürlich regieren, aber wir wollen auch in Österreich etwas zum Positiven verändern. Um das geht es in der Politik und uns geht es nicht um Machterhalt, uns geht es nicht um Posten. Und genau bei der ÖVP ist es das Gegenteil. Denen geht es ausschließlich um den Machterhalt, um die Posten. Ich vermute, dass sie so viel zuzudecken haben im Finanz- und Innenministerium, dass sie diese... Und das, glaube ich, das war ein reiner Bluff, weil sie gewusst haben, im Innenministerium spießt sich's letztendlich. Seit Ewigkeiten ist die ÖVP, sitzt sie in diesem Finanzministerium. Wir wissen von Korruptionsermittlungen, baldigen Anklagen aus dieser Truppe, die im Finanzministerium bei der ÖVP gearbeitet hat, jetzt diese ÖVP Wiens, Obmann Karl Mahrer auch wegen ähnlicher Delikten in Kürze vom Kadi.
Ja, also
die ÖVP hat hier offensichtlich die ÖVP hat offensichtlich so viel zuzudecken, dass sie Angst davor gehabt haben, uns diese Ministerien zu geben, die wir aber gebraucht hätten, um in Österreich etwas positiv weiterzubringen. Der Schuldenberg ist enorm, da braucht es Veränderungen im Finanzministerium, wie auch das die Sicherheit, wie
auch die
wie auch das Innenministerium, was für uns ganz wichtig ist, um eben bei der Migrationspolitik, bei der Asylpolitik als auch bei der Sicherheitspolitik Änderungen herbeizuführen.
Mhm. Veronika Bornmehner, wie überrascht warst du, dass das erstens einmal geplatzt ist, dass die ÖVP es ging nicht nur ums Innenministerium, es ging ja auch offenbar um Inhalte. Oder glaubst du, dass es nur um diese Ministerien ging?
Nein, ich glaube, da ging es vor allem um zwei Welten, die aufeinander geprallt sind und dass sich da jeweils zwei Gruppen massiv überschätzt haben. Ich denke, die ÖVP ist einfach immer davon ausgegangen, mit der FPÖ geht es billiger. Ich meine, man muss auch dazu sagen, die FPÖ hat
also
sich im Wahlkampf...
Der ÖVP. Mhm.
Die FPÖ hat sich im Wahlkampf angebiedert mit einem Wirtschaftsprogramm, das de facto 1:1 dem der ÖVP entsprochen hat. Und natürlich hat der Wirtschaftsflügel innerhalb der ÖVP, insbesondere die industriellen Vereinigung, aber eben auch der Wirtschaftsbund, von Anfang an, und das auch, würde ich sagen, relativ öffentlich, kundgetan, dass es ihnen lieber wäre, mit der FPÖ zu koalieren. Und das waren dann auch diejenigen, die am Ende den Karl Nehammer abgesägt haben und gesagt haben, na gut, wir wollen keine Bankenabgabe. Da hat dann ja sogar der Raiffeisen-Verhandler höchstpersönlich gesagt, er möchte das nicht. Und dann hat man sich gedacht, man koaliert jetzt mit der FPÖ, weil von denen kriegt man sowieso alles, was man will. Und die ÖVP, muss man dazu sagen, ist eine Partei, die, glaube ich, Machtspielchen besser beherrscht als jede andere Partei im Land und die das auch irgendwie für sich in ihrem Selbstverständnis trägt und die schon auch Also die ÖVP besitzt zum Beispiel das Finanzministerium länger, als ich auf der Welt bin. Also in deren Selbstverständnis ist es schon so, dass sie meinen, das und das und das, das gehört ihnen und, das steht ihnen zu. Und dass die dann kein FPÖ als Gegenüber hatten, die irgendwie gesagt haben, wir geben euch alles, Hauptsache wir haben den Kanzler. Ich glaube, da haben sich beide massiv verschätzt. Und das jetzt zu Lasten von beiden, weil das jetzt natürlich für beide sehr nachteilig ist. Nicht nur für die Bevölkerung und für uns alle, weil wir wieder mal 2 Monate Zeit verloren haben, sondern ich glaube, dass das langfristig dem Ansehen von der ÖVP ganz massiv schadet. Ich glaube aber auch, dass sich der Kickl da ein bisschen verspekuliert hat.
Ich komme dann nachher noch zur ÖVP, aber ich würde gerne bei der FPÖ bleiben, weil ich mich da schon ein bisschen umgehört habe. Also derzeit, es ist jetzt ein bisschen nur nah, weil du kannst jetzt auch als Freiheitlicher nichts anderes sagen, aber grundsätzlich hat man tatsächlich den Eindruck, derzeit ist die FPÖ relativ geschlossen hinter Herbert Kickl und hinter diesem Kurs, aber es gibt halt schon einige oder Vereinzelte, die ihn so und so immer schon kritisch gesehen haben, die jetzt sagen, naja, er gewinnt zwar Wahlen und er wird mutmaßlich weiter Wahlen gewinnen, aber wenn wir weiter so Leute wie den Reinhard Teufel, das ist ein engster Mitarbeiter und normalerweise in der Politik in allen Parteien, wenn man den Mitarbeiter schlägt, meint man den Chef, weiter verhandeln lässt, naja, so werden wir nie in eine Regierung kommen.
Das stimmt auch nicht. In Niederösterreich regiert gerade die Kickl-FPÖ. Reinhard Teufel ist der Klubobmann. Udo Landbauer, Stellvertreter von Herbert Kickl, ist Landeshauptmann, Stellvertreter. Also das kann man so nicht sehen. Sie hat sich natürlich, sage ich jetzt einmal, ist mehr auf unsere Inhalte eingegangen als Stocker jetzt letztendlich. Es ist so, dass wir dort halt als Juniorpartner in der Regierung sind, währenddem es hier auf Bundesebene umgekehrt gewesen wäre. Und das hat die ÖVP offensichtlich nicht verkraftet. Nichtsdestotrotz stehen wir geschlossen, selbstverständlich, zu Herbert Kickl, auch
aber
zu seiner
nicht,
Linie.
Aber glaubst du nicht, dass da viele jetzt trotzdem auch enttäuscht sind? Weil es war ja doch in eine, manche haben es genannt, Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Das heißt, dass die Freiheitlichen wirklich zum ersten Mal in der Geschichte, in ihrer Entstehungsgeschichte, die Chance gehabt hätten, das Kanzleramt zu besetzen.
Hätten wir das gemacht und hätten unsere Inhalte, unsere Positionen, unsere Werte verkauft an Stocker und seine ÖVP, dann hätten wir keinen Erfolg mehr gehabt und hätten jegliche Glaubwürdigkeit bei den Wählern verloren. Und ich bin davon überzeugt, dass es 100-mal besser ist, jetzt, wenn es nicht geht, wenn die ÖVP uns über den Tisch ziehen will, da nicht mitzumachen, nicht unsere Positionen über Bord zu werfen.
Aber die ÖVP das ist, sagt, das ihr wollt ganz, sie das komplett ist ganz, über den Tisch
Das ist ja ein völliger Unsinn. Das ist ein völliger Unsinn. Der ÖVP ging ja letztendlich kaum um Inhalte. Es ging letztendlich in Wahrheit nur um die Posten, um den Machterhalt der ÖVP, die nicht bereit waren, auf Innenministerium und Finanzministerium letztendlich zu verzichten. Das Finanzministerium war ja nur... Nein, da ist ja dann sofort... Das haben Sie ja in Kürze zurückgezogen, Isabel. Das haben Sie in Kürze zurückgezogen und haben dann irgendwie ein geteiltes Innenministerium vorgeschlagen.
Das fand ich aber lustig.
Ja, weil es verfassungstechnisch de facto nicht möglich ist. Man kann es schon machen, wie in Israel beispielsweise. Da gibt es ein Innenministerium, ein Polizeiministerium. Muss man aber eben auf Verfassungsebene auch dann ganz klar festhalten. Und das hätte man sowieso in dem Fall nicht geschafft.
Also ich glaube, es gibt schon in Oberösterreich oder auch in Salzburg Personen, die sich gewünscht hätten, dass es zu einer Regierung kommt. Ich meine, Manfred Heimbuchner hat sich ja auch sichtlich kritisch verhalten in den
Ich hätte mich auch über eine Regierung gefreut, aber nicht zu jedem Preis.
Ich sage nur, ich
gut, für die Wiener FPÖ und den Wiener Wahlkampf ist vielleicht kein blauer Kanzler ein bisschen leichter.
Das einmal zum einen und zum anderen glaube ich. Ich glaube, dass sich sowohl die ÖVP als auch die FPÖ sehr, sehr viel geleistet haben in diesen Verhandlungen, nur halt nicht unbedingt gleichzeitig. Ich hatte das Gefühl, am Anfang ist die FPÖ bzw. Herbert Kickl halt sehr, sehr aggressiv und wie ich finde, halt auch sehr herablassend in das Ganze reingegangen und hat halt auch wirklich ich meine, das erste Statement, das war grotesk, das war eine einzige Demütigung von vorne bis hinten. Und da wurde ja de facto der ÖVP was abverlangt, was keine halbwegs stabile, gesunde Partei so über sich ergehen lassen und ertragen kann. Am Ende der Verhandlungen, also gerade so in den letzten 14 Tagen, habe ich aber das Gefühl, sind sie dann draufgekommen, das war jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu viel, weil da wurde dann die ÖVP schon panisch und da haben dann selbst die Wirtschaftstreibenden innerhalb der ÖVP eingelenkt und haben gesagt, okay, das geht jetzt zu weit. Mhm. Und dann wiederum war es so, dass die FPÖ gerade zum Schluss hin, zumindest wenn man den Erzählungen von Herbert Kickl glaubt, eigentlich schon bereit war, sehr, sehr viel herzugeben. Mhm. Zumindest von dem, was Herbert Kickl sagt. Und da war es dann, glaube ich, eher die ÖVP, die nicht mehr wollte und einfach einen Ausweg gesucht hat, wie sie halbwegs gesichtswahrend aus der Nummer rauskommt. Die letzten Tage war es, glaube ich, nur noch ein reiner Showakt, wo es nur noch darum ging.
Gut, das haben wir ja unter anderem auch geschrieben, dass es einfach nur noch ein Nervenkrieg war, eben, weil keiner wollte der sein, der als Erste das Tischtuch zerreißt. Trotzdem ist das jetzt nicht auch ein Image-Schaden für die FPÖ. Muss man da nicht sagen, dass jetzt mittlerweile sind 4 Parteien in Regierungsverhandlungen gescheitert. Einmal hatte die ÖVP den Regierungsbildungsauftrag, ist also haupt gescheitert. Und jetzt hatte die FPÖ den Regierungsbildungsauftrag, ist also auch haupt gescheitert damit. Nein?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass die FPÖ daraus gewinnt, weil die Wähler wissen, dass wir nicht unsere Ideologie über Bord werfen, dass wir uns nicht verkaufen und dass wir wirklich Politik für die Bevölkerung machen. Das ist der einzige Unterschied, der Hauptunterschied zu allen anderen Parteien. Wir wissen, wir werden von den Österreichern gewählt, um die Österreicher zu vertreten. Die ÖVP, die macht Politik für Konzerne, für die Europäische Union, für die EVP, für völlig andere Interessen, aber nicht für die Interessen Österreichs. Und das ist jetzt sichtbar geworden. Und ich bin überzeugt, dass danken uns die Wähler, dass wir für die Österreicher einstehen.
Es spricht natürlich vieles dafür, dass die FPÖ-Kernklientel schon das so sieht. Aber was ist mit denen, die eher schwanken? Oder die ehemaligen Sebastian Kurz-Wähler zum Beispiel, die zur FPÖ gegangen sind?
Also meine Theorie wäre ja, dass es eine harte KernwählerInnenschaft bei der FPÖ gibt von vielleicht 20% und dass dann aber noch einmal durchaus eine auch größer werdende Masse dazukommt an Leuten, die früher die ÖVP gewählt haben, an Leuten, die früher mal die SPÖ gewählt haben, die jetzt keine ideologischen Hardliner sind, die jetzt auch, vermute ich, keine groben Rassisten und Rassistinnen sind, sondern die vor allem auch die FPÖ wählen, weil sie bei allen anderen sagen, die gehen mir auf die Nerven, das, was die machen, passt mir nicht, gefällt mir nicht.
Die haben es jetzt Jahrzehnte probiert und nie geschafft.
Soll es halt mal wer anderer probieren. Und ich glaube, bei denen schaut das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und ich glaube, die kommen schon ins Nachdenken. Weil wenn von 4 Parteien 3 von vornherein sagen, na mit dem sicherlich nicht. Und die einzige Partei, die sich dann doch noch dazu hergibt, weil sie aus schierer Verzweiflung und absoluter Machtgier, ich meine, das wissen wir alle, das war de facto das Motiv für die ÖVP, dann doch mit der FPÖ verhandelt, dann sogar diejenigen sagen, okay, das tun wir uns nicht länger an, dann zeigt das schon, dass es wenig bis gar nicht möglich ist, mit Herbert Kickl und der FPÖ gemeinsam.
Ich glaube, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Wie wir es jetzt schon sehen, deutet alles darauf hin, dass jetzt doch wieder Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ im Raum stehen. Und ich bin überzeugt, dass die ÖVP hier ihre Grundsätze zum Machterhalt über Bord wirft. Hauptsache, sie kriegen das Finanzministerium, Hauptsache, sie kriegen das Innenministerium und die Inhalte sind ihnen egal. Da machen sie dann vielleicht sogar eine Bankenabgabe oder Sonstiges. Das, was sie vorher überhaupt nicht wollten. Ich glaube, genau auf das läuft es jetzt hinaus und Hauptsache, die ÖVP sitzt weiter am Futtertrog und für Österreich geht nichts weiter. Und genau die Menschen, die da verzweifelt sind, die werden erst recht dann freiheitlich wählen und Herbert Kickl wählen. Und schauen wir mal, wie lange das haltet. Und selbst wenn es jetzt 4,5 Jahre halten sollte, glaube ich, ist dann diese ÖVP mausetot.
Ich glaube jedenfalls, es ist eine sehr sensible und eine sehr volatile Situation. Also ich glaube schon, dass auch wirklich jetzt noch Dinge passieren können, die von gerade an FPÖ-affinem Publikum oder FPÖ-offenem Publikum, sagen wir es jetzt mal so, nicht positiv aufgenommen werden. Also gerade wenn es jetzt in Richtung ExpertInnenregierung geht, sehe ich persönlich das schon auch kritisch, weil ich mir denke, Da wird diese Argumentation, alle sind gegen die FPÖ und sie machen jetzt eine Expertenregierung, weil sie alle gegen uns verschworen haben und der Bundespräsident ist der Schlimmste von allen und die wollen uns ja alle quasi nur verhindern und so weiter. Das spielt denen natürlich massiv in die Karten, wenn man da jetzt eine Expertinnenregierung einsetzt. Also das wäre was, wo ich auch warnen würde, weil ich glaube, das kann wirklich nach hinten losgehen.
Okay, wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, ob eine Expertenregierung im Raum steht oder nicht, doch eher das, was der Leo Lugner hier schon angekündigt hat, nämlich unter Umständen ein Comeback von Schwarz-Rot, vielleicht diesmal ohne Neos oder zumindest ohne direkte Beteiligung. Wir werden sehen. Wir schalten eine ganz kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner. Und da haben wir links gegen rechts und in dem Fall SPÖ-nahe Publizistin und FPÖ-Politiker. Und Veronika, den zweiten Teil starte ich mit dir. Du bist sehr hart ins Gericht gegangen mit der ÖVP. Bevor ich zu den Koalitionsoptionen komme, der Fairness halber, weil ich habe gestern Abbitte geleistet, weil ich hatte in einem Insider mit dem Niki gesagt, vor ein paar Wochen, als Sie eine 180-Grad-Drehung gemacht haben, die ÖVP, dass ich Ihnen gar nichts mehr glauben würde, nachdem Sie es erste Monate lang erklärt haben, Herbert Kickl sei der Böseste und ein Sicherheitsrisiko und dann doch mit ihm koalieren wollen und dass ich nicht glaube, dass Sie auf Grundsätze dann am Ende Wert legen. Sie haben es aber doch getan.
Sagen Sie zumindest.
Naja, aber Sie sind als Erste, haben Sie quasi Ihren eigenen Kanzler fallen lassen. Sie hätten ja in Schwarz-Rot-Pink den Kanzler stellen können, das wissen wir.
Ja.
Und jetzt haben Sie natürlich, man könnte schon sagen, die FPÖ so weit provoziert, bis Herbert Kickl dann aufstehen musste. Honorierst du das gar nicht? Also du glaubst lieber Herbert Kickl und seiner Darstellung?
Na, ich glaube, dass beide vor allem die Darstellung so erzählen, wie sie für sie am positivsten ist. Und ich glaube, dass beide...
Aber die Protokolle gibt es ja.
Nur da kann man natürlich auch was hineininterpretieren und ich glaube, da ist für beide relativ viel Spielraum da. Das nennt man in der Politik, nennt man das halt Spins, beziehungsweise das Ganze halt so drehen, dass man selbst am besten dabei aussteigt. Und ich glaube, da haben sich beide nicht mit rumbekleckert. Und mein Problem bei der ÖVP ist halt tatsächlich das, dass das meines Erachtens nach wirklich schon an Wählerinnentäuschung grenzt, wenn man einen Wahlkampf damit bestreitet, dass man sagt, nicht mit der FPÖ.
Na gut, aber jetzt sind sie
aber
auch
doch
nicht
mit der FPÖ
zusammengegangen.
Und dann... Am Ende der Verhandlungen kommt man dann auf einmal ganz überraschend drauf, dass sie doch gefährlich wären, wenn sie im Innenministerium sitzen. Aber das wussten sie doch von Anfang an. Also das ist halt das, warum ich das Ganze nicht ganz glaubwürdig erachte. Mein Eindruck ist eher der, sie haben sich wesentlich mehr Macht versprochen. Sie haben sich vor allem versprochen, dass sie in der Wirtschaftspolitik de facto tun und lassen können, was sie wollen. Und da hat es ihnen die FPÖ nicht so leicht gemacht. Also dass zum Beispiel die FPÖ auch eine Bankenabgabe gefordert hat, nachdem
eine
die
Mini.
FPÖ...
Daran wäre es nicht gescheitert.
Das nein, aber... Da
haben sie auch dann sogar gestanden, sie machen es mit uns.
Ja. Aber also das waren ja viele Forderungen, die in diese Richtung...
Ja, aber daran ist es, also wie gesagt, meine Recherchen ergeben, dass die Industrie bis zuletzt für eine Koalition mit der FPÖ gewesen wäre.
Weil die sitzt auch nicht im Apparatschik.
Das ist
dabei.
Nur, das ist jetzt deine Interpretation, das war dann Bund, Wirtschaftskammer, die natürlich schon noch andere Kontakte
haben. Die auch eine kleinteiligere Wirtschaft haben,
wo
so symbolische Dinge und der Wirtschaftsstandort eben schon ein anderer Faktor ist, wie jetzt bei der großen Industrie.
Den Big Playern.
Genau. Die es natürlich einfach haben. Das stimmt auf jeden Fall. Ich sage nur, bei mir hat die ÖVP natürlich einiges an Glaubwürdigkeit verspielt. Und ich denke, wenn Kickl einfach nicht Kickl gewesen wäre und wenn der so gewesen wäre, wie die ÖVP sich das ausgemalt hat,
dann hätte es diese Koalition gegeben.
Wenn der mehr Kreide gefressen hätte und wenn der ein bisschen nachgiebiger gewesen wäre, dann hätte die ÖVP das ohne Skrupel gemacht. Und das Problem, das ich sehe, ist, die ÖVP wusste vorher ganz genau, mit wem sie sich einlässt. Und sie weiß es auch jetzt am Schluss. Also dieses, wir haben auf einmal gemerkt, das ist eine gefährliche Partei, die sich außerhalb des Verfassungsbogens bewegt. Und wir haben auf einmal gemerkt, die haben mit Nazis Kontakte und die haben ins rechtsextreme Milieu Kontakte. Und dann haben wir uns gedacht, na, das können wir doch nicht machen. Entschuldigung, das kaufe ich der ÖVP einfach nicht ab. Und das ist die Kritik, die bei mir bleibt. Und ich glaube, das wird sich die ÖVP jetzt ziemlich lange anhören müssen.
Ja, das glaube ich auch. Und die ÖVP hat sich verkauft, auch bei diesem DÖV-Bericht, den sie da letztendlich, wo man uns als rechtsextrem einordnet, da kommt die eigene ÖVP prominent drinnen vor und die haben diesen Bericht gemacht und sie sind dann selbst dann als rechtsextrem in den
also
Bericht erwähnt worden.
Es ist euer,
weil euer, damit genau
das
mit, genau mit dem, genau
gesagt,
mit dem, genau mit dem, genau mit dem komme ich, weil die ÖVP da selber drinsteht, weil sie diesen Bericht selbst zu verantworten hat, weil die ÖVP sich in Wahrheit sicherheitspolitisch nur mehr bewegt zwischen, sage jetzt einmal, dem Engelbert-Dollfuß-Museum in Niederösterreich und dem DÖF. Das ist im Prinzip der gesamte Inhalt der ÖVP-Sicherheitspolitik. Man beschäftigt sich nur mehr mit irgendwo rechtsextremen Narrativen, um dann letztendlich die ÖVP, die FPÖ ausschließen zu können. Aber es ist
Die ÖVP jetzt selber eine linke Partei oder was?
Sie macht mit Linken gemeinsam Geschäfte, sage ich jetzt einmal, um letztendlich der FPÖ zu schaden. Also, das fällt ja selber im Kopf.
Da muss ich jetzt bitte schon was dazu sagen. Das eine ist, die ÖVP hat sich gerade, wenn es um Migrations- und Sicherheitspolitik geht, wir nennen es jetzt mal Sicherheitspolitik, das ist das Wording, das Sie immer gerne verwenden, massiv nach rechts bewegt seit Sebastian Kurz. Und das ist was, da sind sich alle einig und das ist auch was, das kann man überhaupt nicht in Frage stellen. Jemand, was zum Beispiel ein Erhard Buzek damals noch in der Integrationspolitik gemacht hätte und dann ein Sebastian Kurz oder dann eben... Also da liegen Welten dazwischen. Da hat sich nicht nur die Sprache und das Auftreten komplett verändert, sondern auch die inhaltliche Positionierung ist so weit gegangen, dass
die Sprache,
sie schon grenzwertig
ist. Sie blinken gerne rechts.
Das ist einmal das eine.
Und biegen dann konsequent links ab. Das ist die ÖVP.
Nein, das sehe ich
natürlich
so nicht.
Das sieht man an Asylzahlen in Österreich.
Wir können eindeutig uns alle noch an Abschiebungen in den letzten Jahren erinnern, wo nicht
ja,
nur schon geredet worden
ist. Ja, da haben sie dann ganz hart waren sie bei innereuropäischen Abschiebungen, da sind sie vorhin dabei. Wenn man dann irgendwo nach Georgien ein Kind abschieben kann oder nach Serbien, da ist die ÖVP streng. Aber wenn es um Abschiebungen geht, die notwendig wären, von Kriminellen nach Syrien und nach Afghanistan, da hat die ÖVP null Bereitschaft gezeigt, irgendwas sich zu bewegen.
Und ich war noch nicht fertig. Das andere, was ich gerne klarstellen möchte, das DÖF ist eine höchst angesehene Organisation, die nach allen internationalen und auch nationalen wissenschaftlichen Standards arbeitet. Die haben ganz, ganz klare Parameter, die in der internationalen Forschung, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, Italien, Belgien, überall ein Standard sind. Da gibt es ganz klare Richtlinien, wie der zu arbeiten hat. Die arbeiten mit Quellen, die argumentieren das, die arbeiten wissenschaftlich.
Auch,
und alles, was in diesem DÖV-Bericht steht, hätte ein deutsches wissenschaftliches Forschungsinstitut
ja, genau, ein gleiches Linksextremes.
Und dass die FPÖ einen sehr, sehr offenen, fließenden, beziehungsweise zum Teil schon fast vereinnahmenden Kontakt und Beziehungen ins rechtsextreme und auch neonazistische Milieu hat, das ist eine Tatsache. Und das wird jeder bestätigen, der sich mit dem Thema intensiver befasst. Herbert Kickl ist am Tag nach der letzten Nationalratswahl auf der Wahlparty neben einem jungen Mann gestanden, der hat ein Symbol mit den Händen gemacht. Das ist das sogenannte White Power Symbol.
Das ist ein Schmähsymbol.
Nein, das ist kein Schmähsymbol.
Oh ja, natürlich, dieses Symbol wurde gemacht von jungen Rechten, um die Linken vorzuführen.
Sie meinen die Alt-Right-Bewegung in den USA und das sind Neonazis. Nee, die rennen auch mit Hakenkreuzflaggen rum und die
Symbol
machen das nicht
ist
ironisch.
Ein reines Schmähsymbol.
Nein, das ist kein Schmäh.
Ist es Okay-Zeichen?
Das ist einfach nur Unsinn.
Es war ein Satireartikel.
Das stimmt nicht.
Ich weiß nicht, um welchen Artikel es geht, aber ich sage, das Zeichen an sich ist natürlich kein Schmähzeichen und wird tatsächlich von der Alt-Right und es sind in den USA tatsächlich Neonazis und es sind jetzt zuletzt wieder Videos aufgetaucht, wo sie in verschiedenen Städten kein Scherz mit Neonazi-Fahnen, das ist dort
denen,
auch erlaubt und das ist einfach ein Symbol, das sie verwenden, so wie es gibt zig Symbole, die von anderen Gruppen verwendet werden, aber das ist ein
das
Symbol.
Das ist ein Neonazi. Das ist ja kurz genauso wie 88 oder Eiernockerl zum Hitlers Geburtstag. Wir alle kennen diese Codes und jedes Forschungsinstitut, das sich auch nur halbwegs ernst nimmt, hätte den Bericht genauso geschrieben. Ich glaube nur, wie gesagt, in Deutschland wären sie vielleicht noch ein bisschen mutiger gewesen. Ich glaube, dass man sich beim DÖF wirklich redlich bemüht hat, das so solide und seriös wie möglich zu machen, weil die wissen ganz genau, was die FPÖ mit ihnen macht, wenn sie sowas veröffentlichen.
Wir werden diesen linksextremen Verein nicht mehr weiter sponsern, wenn wir in der Regierung sind. Das ist relativ
klar. Ich glaube, dass soweit ich es recherchiert hatte, war das übrigens einer der Punkte, die die ÖVP extrem verstört gehört hatte, wie da über das DÖV geredet wurde. Ich sag's ja nur.
Die ÖVP ist aber selber drinnen mit Abgeordneten.
Ja, aber sie konnten das offenbar nehmen, weil sie gewusst haben, wenn da Einzelne vorkommen, wird schon ein Problem geben. Die haben ja auch welche ausgeschlossen, muss man dazu sagen. Also,
Frau Kugler ist gerade wieder frisch hineingewählt worden.
Nein, aber in der Vergangenheit wurden zum Beispiel nach Chat-Affären in der jungen ÖVP, gab es ja genauso.
Aber dort kommt jetzt drin, die Frau Kugler kommt in den DÖV-Bericht vor, dieser Frau Nationalratsabgeordnete. Das ist da, die ÖVP grabt sich, indem sie mit linken, linksextremen, linksradikalen kooperiert, ihr eigenes Grab.
Aber die ÖVP hat deswegen nicht erklärt, dass das linksextrem ist.
Aber ich muss jetzt fragen, was an WissenschaftlerInnen, die in einer Forschungsinstitution arbeiten, was soll denn an denen linksradikal oder linksextrem sein? Das ist doch verrückt. Sie tun so, als ob das die RAF wäre. Wir reden von einer wissenschaftlichen Einrichtung. Das sind weder sind die aktivistisch unterwegs, noch machen die irgendwelche Aktionen.
Und das noch dazu mit unserem Steuergeld.
Aber Linksextremismus, das ist die RAF.
Okay, ja, also nein, die RAF ist eine Terrororganisation, da ist schon einmal ein Unterschied. Ja. Das sind schon einmal zwei Paar Schuhe. Die RAF
von Extremismus
ist eine Terrororganisation.
Von Extremismus spricht man dann, wenn es sich ganz klar außerhalb des rechtlichen Rahmens bewegt. Zu forschen über Rechtsextreme und sich mit Neonazismus zu beschäftigen und zeitgeschichtlich aufzuarbeiten, inwieweit Österreich tatsächlich das erste Opfer der Nationalsozialisten war oder eben vielleicht doch nicht, das ist wissenschaftliche Arbeit, das wird an den Universitäten gelehrt und daran ist überhaupt nichts radikal oder extrem.
Gut, also ich verstehe das, aber lass mir jetzt diese Debatte über den DÖV, weil ich würde gerne ein bisschen in die Zukunft schauen und die Zukunft ist in dem Fall, wie geht es jetzt weiter? Wir wissen, die FPÖ hätte gern sofortige Neuwahlen, also sofortig, sobald das halt möglich wäre. Das wäre dann wahrscheinlich im Frühjahr, besser gesagt im Juni.
Ende Juni.
Im Juni, genau. Aber derzeit zeichnet sich ab, es könnte Schwarz-Rot geben.
Ja.
Wenn ich dir aber jetzt zuhöre, Veronika, und höre, wie du über die ÖVP redest.
Na, ich muss mit denen ja zum Glück nicht verhandeln.
Nein, ich weiß.
Ich sage es immer wieder, ich habe das Glück. Ich bin keine Politikerin, ich will noch keine werden.
Nein, nein, ich mache dich ja auch nicht verantwortlich für irgendwas. Aber du repräsentierst ja schon noch einen Teil der SPÖ, der wahrscheinlich ähnlich denkt wie du. Du bist ja keinen Einzelfall, um jetzt diesen...
Genauso wie es in der ÖVP ganz selbstverständlich Menschen gibt, die über rote Friese reden und so weiter. Also,
absolut, aber die sitzen jetzt nicht da. Deswegen frage ich dich, wie realistisch ist denn das, dass diese zwei Parteien jetzt doch zusammenkommen?
Ich halte das für relativ realistisch und ich glaube, dass es funktionieren kann, wenn sich beide Seiten bewegen. Und ich habe das von Anfang an gesagt, ich bin jetzt alles andere als eine begeisterte Anhängerin der ÖVP, aber die ÖVP ist eine demokratisch legitimierte, staatstragende Partei, mit der man seriös zusammenarbeiten kann. Finde ich alles gut, was die ÖVP tut? Nein. Finde ich, dass es legitim ist, dass die ÖVP zu einem großen Teil die Interessen von einer sehr kleinen Personengruppe vertritt? Nein. Nichtsdestotrotz, im Gegensatz zur FPÖ, ist es eine Partei, die meines Erachtens nach eine absolut legitime Koalitionspartnerin darstellt, weil sie sich halt nicht im extremen Rahmen bewegt. So. Ich glaube aber, dass wenn es so weitergehen würde, wie es jetzt am Ende gescheitert wäre, nämlich dass die SPÖ sagt, es braucht irgendeinen sozialen Ausgleich, egal welchen, aber es dürfen nicht 20 Milliarden Euro allein zulasten der Bevölkerung eingespart werden, dann wird es ein Problem geben. Dann wird es mit der ÖVP dieses Mal auch wieder nicht funktionieren. Aber ich hoffe ja doch, dass sich auch innerhalb der ÖVP die Vernünftigen so weit durchsetzen können. Und es gibt ja in der ÖVP auch christlich-soziale, es gibt eine katholische Arbeitnehmerinnenbewegung. Es gibt ja auch wirklich Menschen innerhalb der ÖVP, mit denen ich sehr viel anfangen kann und mit denen, also die ich auch gut finde. Es ist jetzt nicht so, dass die alle schlecht sind. Die ÖVP ist halt noch einmal ein bisschen breiter aufgestellt als die SPÖ, würde ich sagen. Aber ich glaube halt schon, dass sich in dem Fall wirklich die IV vor allem ein bisschen bewegen muss und auch der Wirtschaftsbund. Und es muss irgendeine Form des sozialen Ausgleichs geben, was auch immer das ist, egal ob Bankenabgabe, Vermögensteuern, Erbschaftssteuern, was auch immer Ihnen da einfällt. Dann glaube ich tatsächlich, dass das wirklich funktionieren kann.
Mhm. grinst schon so viel Sachen. Du glaubst nicht, dass es funktionieren kann.
Theoretisch, inhaltlich kann das natürlich nicht funktionieren. Das, was mitschwingt, ist, dass beide Parteien nicht nur Österreich langfristig wirtschaftlichen Schaden angerichtet haben, sondern auch bei sich selber und pleite sind und sich keinen Wahlkampf leisten können und ihre Angst vor Neuwahlen haben. Das ist natürlich ein entscheidendes Thema. Deshalb verhandelt man jetzt irgendwie weiter.
Aber das wäre doch schon Anfang Jänner auch klar gewesen,
und hofft,
oder?
Ja, eigentlich schon. Ja, aber da hat man halt dann doch irgendwo die ÖVP dann doch geglaubt, dass sie uns über den Tisch ziehen kann und dass es dann irgendwie positiv weitergeht. Ich halte, egal was die zwei anfassen und ob die jetzt hier eine Regierung zusammenbringen oder nicht, ist das am Ende des Tages ein Riesenschaden für dieses Land, ein Riesenschaden für die österreichische Gesellschaft und das Land wird weiter so schlecht regiert, wie es bis dato regiert wird und wir kommen nicht in eine positive Zeitenwende. Deshalb müssen neue Wahlen her. Das, glaube ich, ist die einzige Möglichkeit, wie man jetzt hier Tabula Rasa machen kann.
Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir eben weiter, was würden Neuwahlen tatsächlich bringen, wann könnten sie stattfinden. Veronika Born-Mehner hat es schon gesagt, mit Ende Juni. Wer könnte dann regieren oder kommt am Ende doch noch eine Expertenregierung oder eine Regierung aus ehemaligen Politikern? Da geistern ziemlich viele Varianten in der Hofburg, glaube ich, herum beim Bundespräsidenten, der derzeit die Regie führen muss. Wir diskutieren gleich weiter, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum dritten Teil unseres heutigen Donnerstagsduells mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner. Hallo. Und in diesem dritten und letzten Teil will ich ein bisschen über diese Neuwahlen reden, die die FPÖ ja sehr forciert. Und da gibt es jetzt einige in der ÖVP, die sagen, in Wirklichkeit war das von Anfang an der Plan der Freiheitlichen. Die haben, oder von Herbert Kickl, die schränken das ja ein, die sagen ja dauernd der Kickl und dann gibt es die FPÖ und sagen, der Herbert Kickl sei ein Taktiker und habe von Anfang an sich gedacht, lassen wir das scheitern, dann gibt es Neuwahlen und dann gewinne ich dazu und dann müsste er keine Verantwortung übernehmen.
Nein, das stimmt nicht. Das kann ich tatsächlich mit parteiinhaltlichem Wissen widerlegen. Ich weiß, dass wir wirklich in die Regierung wollten, dass hier ernstzunehmend verhandelt wurde, dass wir für Österreich was weiterbringen wollten und dann letztendlich das an der ÖVP gescheitert ist. Und dass die ÖVP jetzt natürlich versucht, den schwarzen Peter uns zuzuschieben, ist es liegt in der Natur der Sache. Nichtsdestotrotz stimmt das nicht. Aber in der jetzigen Situation ist natürlich klar Neuwahlen das Richtige, weil jetzt verhandeln wieder die ÖVP mit der SPÖ, die es nicht geschafft haben, die schon bei dieser Zuckerl-Koalition gescheitert sind. Jetzt sind die Neos zwar nicht wirklich in der Koalitionsgeschichte drin, aber es ist das wie ein Zuckerl, was schon alle ausgespuckt haben. Es hat schon der Babler ausgespuckt, es hat schon die ÖVP ausgespuckt, es haben schon die Neos ausgespuckt. Ja, aber das ist unappetitliche Beispiel, ist genau passend. Und das hebt man jetzt wieder auf. Interessant, das lutschen wir jetzt noch einmal. Okay. Also das ist wirklich, sage ich, das Allergrausigste.
Ja,
völlig richtig. Natürlich sind es aufgestanden, beide, und wollten nicht mehr. Und jetzt wollen es wieder. Natürlich.
Die SPÖ ist nicht aufgestanden.
Ja, die haben es ausgesessen, aber genauso.
Das kann die SPÖ am besten. Das muss man der SPÖ lassen.
Wirklich provoziert bis aufs Ärgste. Also ich sage jetzt mal, das kann nicht funktionieren. Wir haben eine Regierungskrise, wir haben damit auch de facto eine Staatskrise.
Okay, und es können es Neuwahlen geben. Aber Leo Lugner, wenn es Neuwahlen gibt, was ändert sich dann?
Es ändert sich dann, dass die ÖVP am Boden Realität aufschlägt und dann kapiert, dass sie sich irgendwo auch bewegen muss. Und das tun sie im Moment nicht für das Land. Ihnen geht es nur um den Machterhalt. Und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, dass die endlich einmal ihren Machterhalt und ihre europäischen Interessen vorn weglassen und für das Land zu arbeiten anfangen.
Und das wird Teil von Europa.
Ja, wir sind, ich sage jetzt mal, wir Freiheitliche sind auch pro-europäisch, aber wir sind nicht, wir vertreten nicht die Interessen von van der Leyen und Co., sondern wir wollen auch die Europäische Union natürlich zum Positiven reformieren.
von der Leyen. Der Van der Bellen sitzt nicht da. bei ihr ist es wirklich ein Von.
Interessant.
In Deutschland dürfen Sie diese Titel tragen.
Ja.
Auch an dich die Frage, falls doch Schwarz-Rot scheitern würde, und das ist natürlich eine realistische Variante, und es Neuwahlen Ende Juni gibt, was macht denn dann die SPÖ? Geht die SPÖ dann mit Andreas Babler in die Wahl als Spitzenkandidat?
Naja, es wird keine Alternative geben. Die SPÖ muss sich ihre Vorsitzende wählen, demnach auch den Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin. Mir fehlt es an Kreativität, wo man jetzt A, innerhalb von kürzester Zeit am Bundesparteitag abhalten soll und B, wer sich da anbietet. Also ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn sich die SPÖ in so einem Wahlkampf auf wirklich einen Brot-und-Butter-Wahlkampf spezialisieren würde, sprich wirklich ausschließlich darauf fokussiert, was an Sozialem notwendig wäre.
Das habt ihr ja schon bei dieser Wahl geglaubt und seid Nummer 3 geworden.
Ich glaube, dass in dem Wahlkampf einiges suboptimal gelaufen ist, vor allem eben deswegen, weil es da halt immer wieder Querschüsse gab und weil sich das halt leider immer wieder gegenseitig alles konterkuriert, wenn ganz offensichtlich unterschiedliche Lager, unterschiedliche Interessen innerhalb von einer Partei vertreten. Das ist das große Problem der SPÖ, das möchte ich auch nicht wegreden, das ist eine Tatsache. Ich hoffe halt, genauso wie ich mir wünsche, dass die ÖVP zur Vernunft kommt und da vielleicht ein bisschen einlenkt, genauso wünsche ich mir auch von der SPÖ, dass sie draufkommen, dass sie keine andere Möglichkeit haben, als an einen Strang zu ziehen. Diese Partei wird sich nicht erholen und diese Partei hat überhaupt keine Möglichkeit.
Das war ja auch ein Appell des Wiener Bürgermeisters, den der Leo Lugner natürlich besonders schätzt. Er ist ja Wiener FPÖ-Politiker und wir befinden uns im Wiener Landtagswahlkampf, der auch bei diesem 12. Februar-Gedenken ganz klar jetzt erinnert hat, dass auch nach 45 haben drei Parteien dann zusammengearbeitet, trotz des Gedenkens. Also, aber glaubst du, dass solche Appelle wirken?
Ich glaube, sie sind dringend notwendig und ich kann nur weiter hoffen, dass sie wirken, weil was ist die Alternative zum Hoffen?
Ich kann die Veronika auf den Boden der Realität erholen. Und zwar die ÖVP kennend, und wir haben jetzt gesehen, wie sie agieren, und es pfeifen die Spatzen vom Dach, dass es innerhalb der ÖVP Kräfte gibt, die auf einen ganz besonderen Wunderwutzi hoffen. Das ist der Sebastian Kurz und dann mit ihm in Neuwahl gehen wollen, weil sie glauben, sie wären damit wieder Erster. Diese Kräfte gibt es und werden jetzt wieder lauter.
Ja, der Funk wird
diese Kräfte gibt es, und ich würde der ÖVP nichts anvertrauen. Wenn du denen die Hand gibst, musst du nachher die Finger zählen. Und das ist auch das, was jetzt in den Verhandlungen
nachher mit denen koalieren.
Am Boden der Realität zurückholen.
Ich glaube, das war jetzt nicht mal das, wovon ich gesprochen habe. Also ich glaube, wenn es zu Neuwahlen kommen würde, dann sehe ich die ÖVP auch bei 17-19%. Also ich glaube,
die SPÖ würde
es richtig, richtig hart erwischen. Ich bin bei der SPÖ um einiges optimistischer, weil ich glaube sehr wohl, dass es nicht nur Sozialdemokratinnen gibt, sondern auch grundsätzlich Leute gibt, die es eigentlich gut finden, wenn jemand offensichtlich ihre Interessen vertritt und wenn jemand in Verhandlungen sagt, das darf nicht ausschließlich auf Kosten der Bevölkerung gehen und das darf nicht nur auf Kosten von Erwerbstätigen und Pensionistinnen gehen und so weiter, dann glaube ich sehr wohl, dass es Leute gibt, die das gut finden und die wollen, dass ihre Interessen vertreten werden und die sich auch freuen, wenn sie mal von jemandem vertreten werden, der ein glaubwürdiger Sozialdemokrat ist und nicht im liegen Umfeld, was man halt in der Vergangenheit bei der SPÖ auch schon gesehen hat. Deswegen, ich sehe das nicht so pessimistisch. Ich glaube allerdings, und da gebe ich dir recht, wenn es dann wieder zu Dutzenden Querelen kommt, dann wird es natürlich unangenehm und dann wird das Ganze natürlich wieder unglaubwürdig. Und ich hoffe ja doch, dass alle Beteiligten jetzt den Ernst der Lage erkannt haben. Ich glaube auch, dass allen Beteiligten klar ist, wenn es zu Neuwahlen kommen sollte, dann wird die FPÖ noch einmal zulegen. Ich glaube jetzt nicht, sie wird in die Unendlichkeit wachsen. Ich glaube, da gibt es auch eine natürliche Grenze, aber die können schon noch ein Prozentpunkt dazu gewinnen. Und ich hoffe doch, dass dieses Alarmsignal, dieser Warnschuss die letzten Woche jetzt laut genug war dafür, dass ja wirklich ein paar Leute wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und wie gesagt, das richtet sich in dem Fall an Sozialdemokratinnen genauso wie an ÖVP-Politiker.
Ich drehe schon eine letzte Runde und das ist eine wieder andere Variante, die gespielt wird. Also Expertenregierung kann ja viel bedeuten. Und da gibt es jetzt einige, die sagen, naja, da sollten jetzt nicht nur irgendwelche Beamten sein, weil sonst wäre das eine Regierung des Stillstandes, wo die sich nicht trauen, irgendwas zu machen, sondern da sollen ehemalige Politikergrößen sein von verschiedenen Parteien. Wäre das eine Variante auf Zeit, dass man ein, zwei Jahre sieht?
Ich glaube ja, das ist die Wiedereinführung des Proporzes. Mich wundert jetzt, dass auf einmal darüber laut gesprochen wird, das wollten immer alle abschaffen. Jetzt ist das irgendwo auf einmal ein Thema, dass man das wieder macht. Wenn man das macht, dann ist das eine Verfassungsbedarf, da einer Verfassungsänderung. Dann kann man einen Proporz machen, wie es das beispielsweise in mehreren Bundesländern noch gibt, in Niederösterreich. Und je nach Abschneiden einer Partei bekommt die dann einen Ministerposten oder mehrere. Und der Stärkste dann den Bundeskanzler. Das ist ein Proporzmodell, Bedarf einer Verfassungsänderung. Wenn das irgendwer anstrebt, dann muss man dazu Verhandlungen auch führen.
Wäre das eine Variante, dass man so eine Expertenregierung, die aus ehemaligen Spitzenpolitikern besteht, wenn man die jetzt wären, installiert als Ausweg?
Wenn, dann lediglich temporär, weil ich der Meinung bin, dass das natürlich die offizielle Bankrotterklärung der österreichischen Parteienlandschaft wäre. Also das wäre dann einfach ganz
Alfred,
offiziell.
Alfred Gusenbauer wird dann für die SPÖ in ein Kanzlerministerium geschickt oder so. Nein, aber man muss sich das jetzt einmal bildlich vorstellen, was das für ein Vorschlag ist.
Es wird nicht Alfred Gusenbauer sein.
Ich weiß es nicht.
Fangen wir jetzt bitte nicht mit solchen Schreckgespenstern an. Das wollen wir uns jetzt nicht machen.
Das wäre interessant. Aber Regierung, Strache, Gusenbauer, jetzt müssen wir noch jemanden für die ÖVP finden. Aber ja.
Nein, also malen wir jetzt mal nicht den Teufel
an.
Malen wir jetzt mal bitte.
Fallen wir aber gut ein.
Die ist mit Dancing Stars beschäftigt. Aber malen wir jetzt mal nicht den Teufel an die Wand, sondern ich denke, das wäre eine Möglichkeit, wenn es tatsächlich Neuwahlen geben muss, weil es zu keiner Einigung kommt. Und ich halte das für ein realistisches Szenario. Dann haben wir ein Budgetproblem. Wenn es eben erst Ende Juni die Neuwahlen gibt, dann wissen wir alle, dann wird im Juli, August verhandelt, sondiert und so weiter. Dann haben wir erst im Herbst eine neue Regierung. Und dann sollen sich die mal auf das Budget einigen, dann kriegen wir ein Problem.
Aber wieso im Herbst?
Weil wir dann irgendwann mal
zahlen. Das kann noch länger dauern, so wie
wir es jetzt. Aber wir sind irgendwann zahlungsunfähig. Also ja, das Problem ist, wir arbeiten ja jetzt immer mit dem Budget des Vormonats. Das wird immer kleiner. Die Ausgaben werden aber nicht kleiner, sondern größer, wie wir wissen, Inflation und so weiter. Das heißt, wir wären dann irgendwann einmal bankrott. Das würde bedeuten, Beamtinnengehälter können
aber
nicht
Veronika,
mehr bezahlt werden.
Aber Veronika, damit ja das, so. Das stimmt, das droht. Es droht dann
ganz genau. Deswegen
ein Bankrott,
denke
wenn es keine.
Ich,
aber das könnte man schon relativ rasch lösen, weil es bräuchte ja auch für eine Expertenregierung, das muss man auch ganz klar sagen,
eine
parlamentarische Mehrheit.
Genau.
Das heißt 50 plus 1 im Nationalrat, die das unterstützen. Genau. Und natürlich könnten jetzt schon Parteien auch gemeinsam vorlegen einen Budget.
Genau.
Vorschlag, der dann im Parlament beschlossen wird.
Eben, und das wäre die einzig gängige Variante, die ich mir vorstellen kann.
Na, aber unserer Demokratie.
Wenn kurz, nein, jetzt wenn geht's die nur einzig, den bankrotten Staatsrat.
Genau.
Ja, also jetzt, den muss man abwenden.
Das meine ich.
Die einzig gängige Variante, die ich mir vorstellen kann, ist eben, dass wenn es zu Neuwahlen kommt, dass man sagt, in der Zeit, in der die Neuwahlen organisiert werden, in denen die Parteien ihre Wahlkämpfe vorbereiten und so weiter,
macht
man das, damit diese Elder Statements, wie die dann immer genannt werden, also diese honorigen älteren Personen oder wer auch immer das dann sein soll, dass die dann versuchen, zumindest einmal... Dass die dann versuchen, vielleicht zumindest einmal für die nächsten ein, zwei Jahre ein Budget auf die Beine zu stellen, damit wir halt nicht pleite sind. Das ist die einzige Variante, die ich mir vorstellen kann. Aber wie gesagt, auch da denke ich, es wäre eine ziemliche Bankrotterklärung der österreichischen Parteienlandschaft. Und es kann eigentlich im Interesse von keiner Partei sein, dass das passiert.
Rasche Neuwahlen, wenn wirklich nur eine kurze Expertenregierung bis solche Neuwahlen stattgefunden haben. Und ich glaube, das ist das Ende dieser Geisterbahnfahrt, die wir jetzt gerade hier besprochen haben.
Ja, never say never, das kann noch lange dauern. Danke, Leo Lugner. Danke, Veronika Born-Nehner. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.